Guten Tag. Heute ist es der 5. März 2005. Ich bin der Ole Tergelsen aus Kopenhagen, Dänemark. Übrigens ist es mein Geburtstag heute, den 5. März. Ich werde einen Vortrag über die Martinuskosmologie halten. Wir sind in Bonn, Bad Godesberg, und ich werde den Vortrag im Albert-Schweitzer-Haus halten. Das wird zurzeit von Michael Esser geleitet. Und das Thema des heutigen Vortrags ist Intuition und kosmisches Bewusstsein. Heute werde ich einen Vortrag halten im Albert-Schweitzer-Haus. Ja. Ja. Das Thema des heutigen Vortrags ist Intuition und kosmisches Bewusstsein. Und dann ist es ja auch ganz natürlich, ein bisschen über Martinus selbst zu sprechen, weil die Intuition und das kosmische Bewusstsein ist ja auch das Basis für sein ganzes Werk, sein ganzes Schreiben. Martinus lebte in Dänemark. Er ist in 1890 in Jütland geboren, zwischen Frederikshavn und Sindal. Und da lebte er auf dem Lande. Und als er 30 Jahre alt war, hat er eine große Einweihung gehabt. Er sagt selbst, dass er hat eine Bewusstseinserweiterung bekommen. Er hat ein kosmisches Bewusstsein bekommen. Er sagte, er hatte die große Geburt mitgemacht. Und das hat er schön in einem Buch beschrieben, das ist Buch Nummer 4, zur Geburt meiner Sendung. Dann hat er da beschrieben, diesem weißen Feuertaufe und goldener Feuertaufe. Aber bis dahin, bis seinem 30. Jahre, hat er eigentlich so ganz normal gelebt. Aber er hatte doch eine kleine Eigentümlichkeit als Kind. Das heißt, also schon als kleines Kind hat er zu Gott gebeten. Und er hat sich sehr viel über die Bibelsgeschichte in der Schule gefreut. Und er sagt, er war immer sehr eng an Jesus geknüpft und hat oft an ihn gedacht. Und er sagt, also schon als Kind hat er jeden Tag zu Gott gebetet. Er kann sich nicht daran erinnern, dass es gäbe einen Tag, wo er nicht gebetet hatte. Aber diese kleine Eigentümlichkeit war, ja, er ist ja also ein außereheliches Kind und dann wurde er also erzogen bei einer Tante und Onkel. Aber dann hat er eigentlich auch eine göttliche Erziehung gehabt, weil er hatte diese Eigentümlichkeit. Wenn er nicht wusste, ob er ein Ding machen könnte oder machen sollte, dann hat er eigentlich darum gebetet, das zu wissen. Oder er hat sich vorgestellt, konnte Jesus das machen? Und dann hat er sofort gespürt, nee, das konnte Jesus nicht machen. Und dann hat Martinus das nicht gemacht. Aber ab und zu mal konnte er spüren, ja, das konnte Christus gut. Das konnte er ja machen. Und dann hat Martinus das selbst gemacht. Und das meine ich eigentlich, dass kann man vielleicht schon die allererste Intuition nennen, weil ich glaube, man kann sagen, dann hat Martinus das so intuitiv gespürt. Das kann man machen und das kann man nicht machen. Und Jesus, sagt Martinus, er war ja ein moralischer Genie. Also Jesus, das geht ja um, was ist richtig, was ist falsch, was ist Liebe und was ist nicht Liebe. Und das ist eigentlich auch Martinus' Arbeit. Martinus war auch ein moralischer Genie, der zeigt, was ist gut und was ist falsch, was ist richtig oder falsch, was ist Allliebe. Aber Martinus erklärt, dass nach diesem Bewusstseinserweiterung, da hat er also voller Zugang zu Intuition gehabt. Er hat also eine vollkommen entwickelte Intuitionsfähigkeit bekommen. Und das zeigte sich auf diese Art und Weise. Wenn er hat ein geistiges Problem, dann hat er sofort die Lösung erlebt. Also er sagt, dass die Intuition ist die höchste Energie des Weltalls. Und die Intuition hat ja damit zu tun, dass man kann Fazite erleben, Resultaten, also man kann Wahrheiten direkt erleben. Und das heißt, dann hat Martinus also Antworten erlebt. Er sagt sogar, er hat keine Grenzen getroffen mit seiner Intuition. Jedes Mal, wenn er sich auf einem geistigen Problem konzentriert hatte, dann hat er das Problem intuitiv erlebt. Er sagt, es war ein bisschen schwierig für ihn zu erklären, wie das funktionierte. Aber er sagt also, zuerst ist die Idee in seinen Kopf reingegangen. Aber später müsste er Wörter darauf setzen. Also er hat nicht so die Fazit und Resultate sofort als Wörter erlebt, aber er hat es so von innen erlebt, so ist es. Und dann müsste er ein bisschen damit arbeiten und Wörter darauf setzen. Und er meint ja auch, also dass Intuition, das erleben wir als etwas, das von innen kommt. Man könnte ja auch glauben, dass es kommt von mich selbst, weil man spürt es, als ob die Idee entsteht in meinem Bewusstsein, in meinem Kopf. Aber es ist ja eigentlich eine Idee, die vom Außen kommt. Also mit der Intuition erlebt man nicht Einzelheiten. Da erlebt man also die großen Wahrheiten, die großen Prinzipien, die großen Gesetze des Lebens. Martinus ist ja eigentlich ganz demütig, weil er sagt, ja, dieses Weltbild habe ich nicht erfunden. Dieses Weltbild habe ich nicht ausgedacht. Ich habe nur eine Fähigkeit gehabt, die ewigen Prinzipien und Gesetze zu erleben. Das heißt also, er hat also diese ganz tolle Intuitionsfähigkeit gehabt und dann könnte er also Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien erleben. Und er spricht ja von ewigen Gesetzmäßigkeiten. Das ist auch, man spricht ja von Newtons Gravitationsgesetz. Aber Newton hat ja diesem Gesetz nicht erfunden. Er hat es eigentlich nur so entdeckt oder beschrieben. Und so ist es ja auch mit Martinus. Er hat ja nicht das Kontrastprinzip oder solche Prinzipien erfunden. Er hat nur diese Prinzipien erleben können. Und das hat Martinus als ein totales Weltbild. Er nennt auch sein Weltbild das ewige Weltbild. Und dann hat er also alles beschrieben. Er hat das Leben im Mikrokosmos, zwischen Kosmos und Makrokosmos beschrieben. Er hat also auch alle die Zeit also beschrieben. Das heißt also alle Zeit. Das heißt also von Anfang der Ewigkeit zum Schluss der Ewigkeit. Davon abgesehen, also die Ewigkeit hat keinen Anfang und keinen Schluss. Also er hat alles erklärt. Und wenn er dann alles mitgenommen hat, dann ist er zu dem Resultat gekommen, alles ist sehr gut. Alles ist ein Ausdruck für Nächstenliebe. Das ist, was ist das Neue in die Martinus-Kosmologie oder im ewigen Weltbild. Das ist, dass Martinus hat die Finsternis verteidigt. Er hat rechtfertigt gemacht das Böse und die Finsternis. Und das ist ja sehr fantastisch, dass er sowas beschrieben hat. Ich möchte es vielleicht sehr schnell erklären mit einige wenige Prinzipien. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Martinus meint, dass man kann nichts erleben ohne Kontrasten. Das so ist es ja mit einem Buch. Also das ist ja schwarz auf weiß, dann kann man das lesen. Aber wenn es gedruckt wäre mit weißem Farbe auf weißem Papier, dann könnte man ja nichts sehen. Also es ist ja nötig mit Kontrasten. Und das ist ja ein Beispiel. Das ist ein ewiges Prinzip. So ist es immer gewesen, in aller Ewigkeit. Und man kann nichts erleben ohne einen Kontrast. Und das ist ja also ein universeller Gesetz, den Martinus erlebt hat. Dann hat er auch davon gesprochen, dass es gibt ein ewiges Gesetz von Hunger und Sättigung. Das heißt, dass die Lust treibt das ganze Leben. Also wenn man Lust hat, dann hat man eine Kraft und Energie. Und wenn man hat Lust zum etwas, das heißt, man will seine Wünsche erfüllt haben. Man hat Begierden und Wünschen und Begehren, das werden man gerne erfüllt haben. Das ist ja Wünsche, das ist ein Hunger. Und so ist es also, das ist die treibende Kraft in aller Entwicklung, in aller Leben. Das hat alle Lebewesen in gemeinsam, dass sie wollen die Wünsche erfüllt haben. Das ist doch ganz natürlich. Das heißt, wenn man hungrig ist, will man also diese Hunger gesättigt haben. Und dann, wenn man satt ist, dann will man ja nicht mehr essen. Und das heißt, eigentlich kann man sagen, die Zukunft ist wie das Licht, weil das ist Erfüllung von den Wünschen. Und wenn man satt von etwas ist, dann hat man ja das in der Vergangenheit erlebt. So, das ist ja auch ganz, also alles, wovon man satt ist, das ist eigentlich Dunkelheit. Das und das liegt hinter mich. Und das ist ja also eigentlich wundervoll im ewigen Leben. Es spielt keine Rolle, wo man ist, weil jeder einzelne Lebewesen spürt, das Licht liegt nach vorne und die Finsternis liegt hinter. Und dann spricht Martinus auch von einem Kreislaufprinzip. Alles im Leben geht im Kreislauf, weil das Leben ist ewig. Und dann muss man ja auch, wir haben ja so viel Ökologie studiert und gelehrt und dann versteht man ja, da muss also alles, wenn es so dauerhaft sein soll, dann muss es auf Kreisläufe basiert sein. Und die Kreisläufe, die wir am besten kennen, das ist ja Tageskreislauf und Jahreskreislauf. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man so hier im Winter, dann man friert und es ist kalt, es ist ganz schön kalt zur Zeit. Das ist ja ganz untergewöhnlich. Ich hatte ja geglaubt, dass ich hier nach Bonn fahren sollte und hier im März das Frühjahr erleben. Aber es ist ja strenger Winter. Aber dann wird man ja vom Winter satt. Dann ist man davon satt und dann sehnt man sich nach dem Frühjahr. Und nach dem Frühjahr sehnt man sich nach dem Sommer. Und hoffentlich wird es so ein toller Sommer und so warm, dass man sagt, nein, nun ist es ja wirklich zu warm. Nun sehne ich mich nach dem Herbst. Und wenn man satt vom Herbst ist, dann wird man wieder Schlittschuhen laufen oder auf Ski laufen und werde das erleben. So ist es also normalerweise. Wenn man mit einem Jahrzeit satt ist, dann sehnt man sich nach dem nächsten. Oder man kann ja auch sagen, das ist ganz schön morgens, wenn man aufsteht und sowas. Und dann erlebt man viele Dinge und dann, während des Tages wird man ja auch satt und man wird ja auch müde. Und dann kann man ja also vergleichen, also das Licht, das ist der Tag, das ist der Sommer. Und der Winter, das ist also die Dunkelheit, das ist die schwarze Farbe und das ist also Nacht und Winter. Und wenn man also von, in jedes Tag wird man ja von dem Tag müde. Und dann wird man ja schlafen und dann schlaft man ja ein und dann geht es ja weiter. Und das ist ja eigentlich so ganz kurz genommen die drei grundsätzliche Gesetze im ewigen Leben. Man muss Kontrasten haben, um das Leben zu erleben zu können. Und dann hat man Hunger und Sättigung und das geht alles in Kreisläufe. Und das ist das Prinzip des ewigen Lebens. Martinus sagt, das ist ja auch eine Analyse, darauf werde ich nicht so viel eingehen, aber wir haben also ein ewiges Ich, ein ewiges Bewusstsein. Und wir haben in aller Ewigkeit auch Energien, wodurch wir uns manifestieren können und erleben können. Martinus meint, das ist total unmöglich, dass Bewusstsein von toten Atomen entstehen kann. Aber das glauben die Materialisten heute. Am Anfang gab es Heliumatomen und Hydrogenatomen. Die waren ja tot und die hat sich zufälligerweise durcheinander bewegt. Und dann zufälligerweise ist größere Moleküle gebildet worden und zufälligerweise ist unser Organismus und zufälligerweise ist das Leben entstanden und zufälligerweise ist das Bewusstsein entstanden. Aber das ist ja eine Unmöglichkeit. Wie kann man erklären, dass tote Atomen und Moleküle ist die Ursprung zum Bewusstsein? Das kann ich mich überhaupt nicht vorstellen, wie man das erklären kann. Aber Martinus' Erklärung ist ja auch sehr einfach, aber ein bisschen eigentümlich. Das Bewusstsein existiert immer. Das Bewusstsein ist ewig. Kein Anfang, kein Schluss. Man hat auch ein Gefühl, ich bin, ich existiere. Ich habe ein Ich-Gefühl. Das Ich-Gefühl ist auch kein Resultat von Zufälligkeiten. Das Ich-Gefühl ist nicht ein Resultat von toten Molekülen. Das Ich-Gefühl ist ewig. Martinus hat auch eine Definition von Bewusstsein. Das ist die Fähigkeit zu erleben. Das ist seine Definition. Bewusstsein ist die Fähigkeit zu erleben und eigentlich auch die Fähigkeit zu manifestieren. Man kann schöpfen, und man kann etwas schaffen, man kann handeln, man kann sich manifestieren. Das ist auch ewig und das können vielleicht die Naturwissenschaftler akzeptieren. Die Summe von Energie ist konstant. Und das heißt, wenn etwas konstant ist, dann ist es ewig. Energie kann nichts von nichts entstehen und man kann nicht die Energie vernichten. Energie existiert in aller Ewigkeit. Und dann ist es nur, um ein ewiges Lebewesen zu sein, dann muss man in aller Ewigkeit Zugang zu den beiden Kontrasten haben. Und das ist ja eigentlich so die Erklärung vom ewigen Leben. Also wenn man satt von einem Kontrast ist, dann muss man die Möglichkeit haben, den entgegengesetzten Kontrast zu erleben. Und dann ist es ja genau, also das ist ja ganz interessant, weil Hier in der physischen Welt können wir ganz satt werden vom Tierreich und Krieg und Kampf und Problemen. Man kann sich kaum vorstellen, dass man von der göttlichen Welt satt werden kann. Das, also das Göttliche und das Zusammensein mit Gott, davon kann man doch niemals satt werden. Aber das ist faktisch in der Bibel beschrieben, mit der Geschichte mit Adam und Eva. Für Adam und Eva ist es sehr langweilig im Paradies, weil da, wo die Bibel anfängt, dann ist Adam und Adam und Eva schon lange im Paradies gewesen. Und die gehen zum lieben Gott jeden Tag. Dürfen wir etwas Neues heute erleben? Nein, sagte der alte Tyrann. Den nächsten Tag kommen sie. Können wir etwas Neues erleben? Nein, überhaupt nicht. Dasselbe wie gestern. Und sie kommen jeden Tag. Aber er ist knallhart, der liebe Gott. Nein, dasselbe. Und das, ja, das ist ja so scherzhaft, aber ich glaube, dass man kann verstehen, es spielt keine Rolle, was man erlebt. Wenn es immer dasselbe ist, dann ist es unmöglich. Also es gibt eine Monotonie und das ist nicht die Basis fürs Lebenserleben. Man muss etwas Neues erleben und man kann satt von allen Kontrasten werden. Wenn es zu warm ist, dann wird man von Wärme satt und sehnt sich nach die Kühle. Und wenn, ja, die Hiltraut, die kommt ja aus Brasilien. Und sie ist vielleicht die Einzige, die sich über die Frost heute freut, weil sie hat die andere Kontrast. Also was man erlebt, das hängt vom Hunger und Sättigung ab. Das hängt davon ab, also das Lebenserleben ist eigentlich basiert auf früheren Erleben. Jedes Mal, wenn man etwas erlebt hat, vergleicht man es mit den früheren Erlebnissen. Und natürlicherweise die neuesten Erlebnisse ist ja am größten, diese in unserem Horizont. Und wenn es zu kalt ist, dann sehnt man sich nach Wärme. Und wenn es zu warm ist, dann sehnt man sich nach die Kälte. Das ist auch dasselbe, wenn man sehr lange allein gewesen ist. Und man ist allein, dann sehnt man sich nach Gesellschaft. Aber es kann ja auch Menschen sein, die haben einen Ehegatten und Kindern und Arbeit. Und es ist immer viele, viele Leute. Und sie können ja sagen, es wäre ja schön ein bisschen allein zu sein. Und das heißt, das Alleinsein kann eine Hölle für einige sein und Alleinsein kann als ein Paradies für andere sein. Und das ist ja eigentlich die so basale Erklärung von Martinus, dass Kontrasten sind also sehr gut. Einige hat dann auch Martinus gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und dann glaubt man, dass die Antwort ist, im Paradies zu kommen und Nirvana zu erreichen oder die göttliche Welt zu erreichen. Und das ist ja auch so ein Teilziel. Aber das kann nicht ein Ziel für die Rest der Ewigkeit sein. Dann wird es ja wirklich langweilig. Buddha und Jesus hat von Nirvana und Paradies gesprochen, aber sie wusste viel mehr. Aber die könnte es damals nicht ertragen. Dann haben sie das so nur erklärt, dass man muss sich verbessern und vollkommen werden. Dann haben sie eigentlich nicht darüber weiter geäußert. Aber Martinus muss sich ja darüber äußern, wenn er ein ewiges Weltbild machen will. Und dann hat er sich also darüber gesprochen, dass diese ewige Paradies-Dasein, das existiert nicht, weil davon wird man auch satt. Das heißt also, der Sinn des Lebens kann nicht ein Ziel sein. Also man kann, wenn es gibt ein Ziel, das man erreichen muss, kann man sich fragen, ja, aber wann, was soll ich dann machen? Dann gibt es ja immer noch eine Ewigkeit. Und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann gibt es ja kein Streben mehr, kein Lust. Also dann, am Anfang ist es ja ganz schön. Für uns wäre es ja ganz schön, im Paradies zu kommen. Aber nach ein paar Millionen Jahren im Paradies, dann wird es ja schon langweilig. Dann würde man ja gerne wieder etwas Neues erleben. Dann muss man also die Möglichkeit. Das heißt, es gibt kein Endziel im Leben. Das ewige Leben hat kein Endziel. Was ist dann der Sinn des Lebens? Martinus sagt, der Sinn des Lebens ist ganz einfach Lebenserleben. Der Sinn ist nur, dass das ewige Lebewesen immer etwas Neues erleben kann. Und das ist dasselbe wie Unterhaltung. Der Sinn des Lebens ist Unterhaltung. Und deshalb ist es richtig, wenn Liza Minnelli singt, Life is a Cabaret. Ihr kennt ja vielleicht diesen Cabaret, das ist ja ganz berühmt, auch hier in Deutschland, glaube ich. Und das ist interessant, das ist eine kosmische Wahrheit. Life is a cabaret. Das Leben ist ein Kabarett. so hört es vielleicht auf Deutsch, das Leben ist ein Kabarett, das Leben ist ein Theater. Ab und zu mal gibt es ja Tragödien und ab und zu mal ist es Komödie, aber das ist interessant, das ist, und nun kann ich vielleicht auch mehr zum Thema zurückkommen, weil Martinus spricht ja viel von Intuition im Zusammenhang mit Erfindern, Wissenschaftlern und Künstlern. Und das ist ja die größte Künstlerin auf der Erde. Sie haben ja viel Intuition. Und dann hat Martinus auch eine interessante Definition auf Kunst gegeben. Martinus spricht davon, dass es ist Kunst, wenn Hochintellektualität ist in physischen Materie inkarniert. Also Hochintellektualität, das geht also um die Wahrheiten des Lebens. Die Wahrheit, also es gibt ja Gesetze und Wahrheiten. Die größte Wahrheiten im Leben nennt er also Hochintellektualität. Aber diese großen Wahrheiten können in physische Materie inkarnieren. Und das ist dann die Kunst. Und dann kann man ja sagen, dann kann man ein Theaterstück machen. Und da kann man also diese ewige Gesetzmäßigkeiten in Kunst umsetzen. Und dann gibt es ja, auf Englisch sagt man Evergreens, also Klassikern. Es gibt eine Form von Kunst, das lebt immer noch. Dann kommt es Kunst und das stirbt ganz schnell und das wird zu Makulatur. Weshalb? Ja, Martinus garantiert, jedes Mal, wenn es gibt ewige Wahrheiten in der Kunst, dann wird es zum Klassikern, dann wird es Evergreens. Und das glaube ich auch, weil man hat vielleicht nicht die kosmische Analyse, aber trotz alledem ist diese Life is a Cabaret, das ist sehr, sehr gekannt. Das hat die Leute so ein bisschen angesprochen. Und ich glaube, das ist auch, weil wir haben alle ein bisschen Intuition. Und wenn man dann hört, so eine Wahrheit, dann klingt es an, dann kann man das nicht vergessen. Martinus schreibt ja viel von der Entwicklung. Wir fangen an im Mineralreich, dann werden wir Pflanzen und nun gehören wir zum Tierreich und dann werden wir wahre Menschen. Das ist ja eine Entwicklung. Und wir sind im letzten Teil des Tierreiches. Der Mann auf die Erde heute ist halb Tier und halb Mensch. Und das heißt also, wir sind wie Sphinx, ein Sphinxwesen. Also das ist die Figur bei den Pyramiden mit einem Menschenkopf und einem Tierkörper. Und das ist ja auch interessant. Martinus hat schon in den 30er Jahren den Film gesehen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist ein Roman von Robert Louis Stevenson. Das ist ja vor, ich weiß nicht, vielleicht vor 150 Jahren geschrieben. Aber fast alle Leute kennen diesen Titel. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Weshalb ist das ein Klassiker geworden? Ja, Martinus hat gemeint, ja, das ist doch richtig. Das ist ein Symbol von uns. Ab und zu mal kann man also sehr wütend werden. Ich war außer mich selbst, glaube ich, man kann sagen, also ich war so wütend. Und dann sagt Martinus, ja, das ist ja richtig. Dann war ja man wie diesen Mr. Hyde da im Film, ab und zu mal. Dann nimmt das Tier Überhand. Und dann wird man egoistisch und böse und wütend. Und ab und zu mal, dann ist man der freundliche, liebevolle Dr. Jekyll. Aber dann hat er das so künstlerisch ausgeformt, dass er könnte eine Droge nehmen. Und wenn er dann diese Droge genommen hatte, dann wurde er zum diesem Monster, Mr. Hyde, und dann hat er ja Verbrechen und Kriminalität in der Stadt gemacht, er war ein richtig böser Kerl. Aber dann kam er zurück zum Labor und dann hat er den Gegendroge bekommen und dann war er wieder der tolle Dr. Jekyll. So, das ist also so symbolisch, aber das ist ein Klassiker gewesen, weil da ist eine kosmische Wahrheit zum Ausdruck gekommen. Und ihr kennt vielleicht auch diesen Film oder Buch mit der Seemöwe, Jonathan Livingston, der Seemöwe oder Jonathan Livingston Seagull. Die Möwe Jonathan, ja. Und ich habe von diesem Richard Bach, glaube ich, er heißt, Richard Bach, der hat anscheinend sehr starke intuitive Erlebnisse gehabt. Martinus meint, dass Intuition oder kosmisches Bewusstsein hat einige Anfängerstadien. Und diese Anfängerstadien ist Inspiration. Ab und zu mal ist man sehr inspiriert. Und das ist also eigentlich so ein Einfang von wirkliche intuitive Erlebnissen. Und die Künstler haben also sehr intuitive Erlebnissen. Und sie sind eigentlich an der Grenze der kosmischen Erlebnisse. Und dann spricht Martinus auch davon, dass man kann wahre kosmische Erlebnissen bekommen und die allererste nennen er kosmische Erleuchtungsblitze. Und was der Richard Bach erlebt hat, würde ich sagen, ja, er hat eine intuitive Erlebnis gehabt, ob man das Inspiration sagen soll oder ein kosmisches Erleuchtungsblitz, das weiß ich nicht, so genau habe ich es nicht studiert. Aber was er erlebt hatte, er hat so eine Promenade entlang dem Meer gemacht und plötzlich hat er so eine Vision bekommen. Und dann hat er also die ganze Entwicklung gesehen in einer Vision, wie wir uns von Primitivität, vielleicht von Pflanzen und Tieren, dann haben wir uns weiterentwickelt zum Menschen und dann geht es zur Vollkommenheit und Perfektion. Und das so also, er hat eigentlich, das ist ja auch eine Gesetzmäßigkeit. Die Entwicklung passiert nicht zufälligerweise. Es gibt Gesetze für die Entwicklung. Und wenn man die Gesetze für die Entwicklung kennen, können wir auch die Entwicklung beschreiben. Und das hat Martinus auch getan. Martinus können ja sagen, wie das wird in der Zukunft. Weil, aber ganz einfach gesagt, dann ist die Entwicklung auf Erfahrungen basiert. Jedes Mal, wenn man eine Erfahrung gemacht hat, dann hat man sich entwickelt. So einfach ist es eigentlich. Aber er hat also man kann sagen, Richard Bach hat das Entwicklungsprinzip erlebt in einem kosmischen Erleuchtungsblitz und einem starken Inspirationszustand. Er hat also eine kosmische Wahrheit erlebt. Es gibt eine Evolution und das geht immer von Primitivität zur Vollkommenheit. Dann, er war Künstler und er hat so viel gemocht, das mit dem Fliegen. Die deutsche Grube, ich habe die deutsche Grube in Dänemark geleitet und dann wusste ich nicht, was Flughafen hieß auf Deutsch, dann habe ich Fliegenhafen gesagt. Und dann haben die deutsche Grubenteilnehmer die sich ja kaputt gelacht, ein Fliegenhafen, diese kleinen Insekten, aber das war ein Flughafen. Aber ich glaube, diesem Richard Bach, hat also sehr viel geflogen und der hat sich sehr viel dafür interessiert. Und dann hat er also diese total komische Idee bekommen, ein Buch zu schreiben mit der Hauptperson, eine Möwe. Das ist doch eine verrückte Idee. Aber dann hat er dann, also er hat das Gesetzmäßigkeit erlebt, aber dann hat er seine persönliche künstlerische Form. Nun konnte er dieses Erlebnis materialisieren in seinem Buch oder seinem Film. Und dann hat er gesagt, ja, die Möwen sind ja auch primitiv. Dann waren sie da, was am Müllplatz. Sie hatten sich so gekämpft um das Müll. Also dann in seinen Augen, dann war das Primitivste, am primitivsten. Aber dann war es eine Möwe. Nein, nun will ich mich verbessern. Ich will nicht nur hier im Müll kämpfen. Ich will mich perfektionieren. Und dann fing es an zu trainieren und besser zu fliegen. Und dann hat sich diese Möwe, also in dieser Buch oder Film, mehr und mehr entwickelt. Und hat sich eigentlich auch zur Vollkommenheit entwickelt. Im Film, Martinus spricht ja auch davon, wenn wir Christuswesen, wir vollkommene Menschen, der fertigen Mensch, dann bekommen wir auch die Fähigkeiten, wie Jesus hatte. Dann können wir auch Mirakel machen. Wir können den Körper materialisieren und den Körper dematerialisieren. Und das hat diese Möwe auch getan, jedenfalls am Ende der Film. Dann ist die Möwe plötzlich verschwunden und hat sich auf eine andere Stelle materialisiert. So, das ist ja eigentlich ganz interessant, dass diese Entwicklungsstufe ist also dann in so einem Film beschrieben worden. Martinus sagt, charakteristisch für die Intuition ist, dass man Wahrheiten erlebt, Prinzipien, Resultaten, fertige Fazite erlebt man, nicht so Einzelheiten. Ich glaube, man muss auch sagen, zum Beispiel, das habe ich gehört, dass Mozart, das sind auch die anderen Komponisten wahrscheinlich, aber Mozart habe ich gehört, der war sehr intuitiv, der könnte vielleicht während wenigen Sekunden erleben, so soll mein nächstes Werk sein. Also das heißt, das Hauptthema und das Prinzip und sowas, das könnte er in wenigen Sekunden erleben. Also man kann sagen, vom Anfang, dann war das Stück eigentlich fertig. Also am Anfang hat er die richtige Idee bekommen. Aber dann hat es vielleicht 3 Monate und 6 Monate gedauert, bevor er alle Noten geschrieben hat, bevor er alle Details erschaffen hatte. Aber er hat sofort die richtige Idee bekommen. Und das ist also sehr charakteristisch für die Intuition. Also man erlebt das Resultat am Anfang. Ich habe auch so den norwegischen Maler sehr gemocht. Was heißt der? Edvard Munch, der norwegische Maler. Und man hört ja von ihm ab und zu mal, wenn seine Gemälde gestohlen wird. Und der hat also auch ein Gemälde gemacht mit zwei, einem Mann und einer Frau, die sich küssen. Aber das ist ja fast naiv, weil der Mund hängt zusammen. Also sie sind eigentlich ein Fleisch geworden. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich lustig. Das steht auch in der Bibel, dass der Mann soll seine Eltern verlassen und er soll sich zu seiner Frau halten und sie soll ein Fleisch werden, also diese Vereinigung. Das ist ja also eigentlich auch, kann man sagen, das ist ein göttliches Prinzip. Martinus spricht ja auch davon, dass die Sexualität, das ist Gottes Geist. Also wenn man ein realistisches Erlebnis von Gottes Geist oder den Heiligen Geist haben will, dann kann man das in der Sexualität, in dieser Vereinigung kann man diesen Gottesgeist erleben. Und das ist ja auch interessant mit so einem Gemälde. Sie sind ein Fleisch geworden. Das ist also seine Art und Weise. So hat er das materialisiert, das Prinzip. Und so ist es. Es gibt ja auch einige, die können solche Dinge in Balletten oder Musikstücken und Theater und Skulptur und ich weiß nicht was. Also das ist ja die menschliche Kreativität. Und die größten Künstler, die haben also diese Intuition. Und dann können sie diese Dinge schaffen. Und dann wird es wirklich evergreen und Klassikern. Dann gibt es andere, die haben etwas erschaffen. Und das, ja, das ist modern und das ist gut. Aber wenn keine Wahrheiten darin inkarniert ist, dann wird es zum Makulatur, dann wird man das vergessen. Und das ist also, Martinus nennt die Kunst, das ist Hochintellektualität in physischer Materie inkarniert. Mit Intuition kann man auch Zusammenhänge sehen. Ich habe den Film Das Geisterhaus gesehen. Das ist Isabel Allende, hat so ein Buch geschrieben. Und ich fand den Film sehr interessant, weil ich habe ja so Reinkarnation und Karma und solche Gesetzmäßigkeiten in diesem Buch gesucht. Aber das war ja auch interessant, dass das Kind also war clairvoyant und sie hat gesehen, dass einen werde sterben und hat eine der Verstorbenen auf der geistigen Ebene getroffen und sowas. Da habe ich gefunden, da kam ja schon die Geistigkeit darin. Aber da war einer, die Hauptperson oder der Mutter der Hauptperson hat ein Tagesbuch geschrieben. Und da wurde im Film gesagt, dass sie hatte dieses Buch geschrieben, um die Zusammenhänge zu sehen, um die Zusammenhänge zu sehen zu können. Und das war ja auch interessant, weil der Mann, man hatte sein ganzes Leben, der war ja also der hat anderen Menschen ausgenutzt, er hat die Frauen ausgenutzt und er war also ganz schön egoistisch, der Hauptperson, aber am Ende des Lebens hat niemanden ihn gemocht und die Frau wurde sogar nicht zu ihm sprechen und am Ende des Films war er eigentlich ganz schön traurig und allein. Aber da habe ich gedacht, das war ja eigentlich auch interessant zu sehen. Sie hat diesen Tagesbuch geschrieben, um die Zusammenhänge zu sehen. Und dann kann man auch sehen, so und so und so hat er sich während des Lebens benommen und dann wurde die Konsequenzen so und so und so. Und das ist auch Intuition. Und dann können wir auch die Intuition in unserem eigenen Leben ausnutzen, wenn wir die Zusammenhänge sehen können. Ich habe ja zwei banale Beispiele. Ich habe ja meine Briefmarke. Einmal habe ich einen Brief bekommen und die Briefmarke war nicht gestempelt. Und damals war ich ja Philatelist oder als Kind, dann habe ich die Briefmarke abgewaschen und getrocknet und da habe ich ja ein Kuvert gesetzt und Briefumschlag gesetzt und weitergeschickt. Aber das war ja ein Schwindel, also dann ist man ja nicht hochmoralisch, wenn man solche Schwindlereien macht. Na, drei Wochen ist vergangen und dann habe ich einen Brief von einem staatlichen Institution bekommen, ohne Briefmarke. Und damals sollte man zum Post gehen und Strafporto zahlen. Und natürlicherweise wurde ich irritiert. Aber da kam meine Intuition. Dann habe ich einen Zusammenhang gesehen. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen die zwei Ergebnisse. Ah, vielen Dank, nun habe ich den Bescheid verstanden. Und Martinus spricht ja so viel davon, dass das Leben spricht zu uns. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig für den heutigen Mensch zu verstehen, das Leben unterrichtet uns. Das Leben ist eine Schule. Wir gehen alle in der Schule des Lebens. Und die Schlussexamen, das ist ein fertigen Mensch zu werden, ein Christusmensch zu werden oder ein Gottesmensch zu werden. Und das Karma-Prinzip, das ist nicht Rache, das ist ein pädagogisches Prinzip. Und das kommt also zurück zu uns. Und da kann man sagen, das ist eigentlich auch Intuition zu haben, wenn man die direkte Sprache des Lebens versteht. Das ist eigentlich auch die direkte Sprache Gottes zu verstehen, weil das Leben spricht zu uns. Und Martinus hat eine interessante Definition von Gott. Gott ist alles. Gott ist alles, was existiert. Das heißt, Gott ist das ganze Universum. Gott ist das ewige, unendliche, lebende Universum. Es existiert nur mich und meine Umgebung. Und das heißt, dass meine Umgebung ist das lebende Universum. Das heißt, meine Umgebung ist Gott. Alles, was ich erlebe, ist Gottes. Auch wenn ein Hund hat mich im Bein gebissen, das ist ja auch die Umgebung, die hat mich im Bein gebissen. Also dann hat Gott mich auch gebissen. Und dann muss ich ja verstehen, was will der liebe Gott damit sagen? Und dann muss man die Intuition ankurbeln, vielleicht um das zu verstehen. Und dann habe ich auch ein anderes Beispiel. Ich wurde verliebt in ein schwedisches Mädchen und ich habe gehofft, und sie hat vielleicht auch gesprochen, mir einen Brief zu schicken. Und jedes Tag dann kam ich zum Tür und wurde enttäuscht und ab und zu mal wurde ich wütend und alle möglichen negative Gefühle gingen durch meinen Kopf, aber kein Brief. Und nach 3 Wochen, dann habe ich gedacht, nein, nun muss ich mich die Situation überlegen. Und ich bin in Fælledparken in Kopenhagen, da habe ich eine Promenade gemacht und da habe ich gedacht, was will das Leben mich hier lernen? Da habe ich gedacht, ja, meine frühere dänische Freundin, sie wollte sich jedenfalls darüber freuen, wenn ich sie einen Brief schreiben würde. Und dann bin ich nach Hause gegangen, dann habe ich die Dänin einen Brief geschrieben. Es hat nur 10 Minuten gedauert und dann hat die Schwedin zu mir telefoniert. Also für mich war es ein Mirakel, das war unwahrscheinlich. 3 Wochen lang und ich habe alle Hoffnung verloren. Aber das ist ja ab und zu mal auch, ich will einen Brief haben, aber wenn du keine Briefe selbst schreiben willst, dann ist das ja nicht möglich. Wenn alle Menschen auf der Welt hat zu Gott gebeten, schicke mich einen Brief, aber die wollen keine Briefe selbst schicken, dann ist ja unmöglich. Aber das da für mich war es also wie ein Mirakel. Und da habe ich also so wieder empfunden, dass das Leben spricht zu mir. Und so ist es, ja, das ist ja so banale Beispiele, aber ich meine, das ist auch eine tägliche Intuition für die Menschen selbst, sich daran zu trainieren, also die Zusammenhänge zu sehen und verstehen, was das Leben mich erklären will. Ich glaube auch, dass viele Leute hat ein bisschen Intuition und da kann sich auch damit äußern, wenn man zusammen mit anderen Menschen ist, plötzlich kriegt man einen Eindruck, ja, diesen Mensch ist ein sehr ehrliches Mensch und sehr gründlich und so, oder man hat dann, der ist unerglich oder der will solche Dinge machen, oder ab und zu mal hat man so bei den ersten Eindruck, man hat nur einen Menschen angeguckt und plötzlich hat man so ein Gefühl, der Mensch ist so und so und der Mensch ist so und so, oder man hat einen Mensch getroffen und da hat man sofort dieses Geschäft wird schief gehen. Und am Ende ist es auch schief gegangen. Und das meine ich, das ist eigentlich auch Intuition. Also ab und zu mal nur, dass man hat einen Mensch getroffen oder man ist ein Projekt, plötzlich, das ist also mit der Intuition, das ist also eine direkte Eingebung. Man weiß nicht, wovon er kommt, man spürt nur, so ist es. Und morgen werde ich ja sehr viel über das Gebet sprechen, aber da würde ich auch gerne einen Aspekt erwähnen, und das ist also, man kann Hilfe bekommen, wenn man nicht weiß, was soll ich machen, und das ist auch wie die Martinus-Geschichte, man hat ein Problem im Leben, was soll ich machen, aber dann, wenn man dann sagt, ich wünsche die beste Lösung, ich wünsche eine liebevolle Lösung, und dann sagt man, ich will eine Lösung, das ist gut für die Ganzheit, das ist gut für Gott. Gott ist ja eigentlich die Ganzheit, das ist alles, was existiert. Wenn man so eine Einstellung hat, ja, ich möchte es gern so und so haben, aber wenn das nicht möglich ist, dann wünsche ich eine Lösung, die ist am liebvollsten. Also ich wünsche eine Lösung, die ist best für die Ganzheit. Das heißt, dann kann man zu Gott beten, zeige mich, was ist die beste Lösung. Ich werde die beste Lösung akzeptieren, auch wenn es unangenehm für mich ist. Das Wichtigste für mich in diesem Problem ist die richtige Lösung zu finden. Ich wünsche zu wissen, was ist am liebevollsten. Und das ist ja klar. Dann wird man ja gehört. So ein Gebet wird ja gehört. Man kann ja sagen, wenn man betet darum, ich werde die Ganzheit helfen, ja, das ist ja klar, dann werde ich ja eine positive Response von Ganzheit bekommen. Ich kann ja auch um etwas beten, ich werde gerne eine Milliarden von Euros bekommen und ich werde reich. Dann wird es ein großes Plus für mich, aber ein Minus für die Umgebung. Und das ist ja klar, wenn ich ein Minus für die Umgebung ist, dann ist die Umgebung ja nicht für so eine Projekte. Und da ist es ja also auch sehr, das ist also ein religiöses Ausdruck dafür, wenn man betet um ich wünsche Gottes Wille zu tun. Ich möchte gerne wissen, was ist Gottes Wille? Ich möchte gerne wissen, was ist am liebevollsten? Und dann sagt Martinus, dann ist es so einfach für einen Schutzengel, die richtige Idee im Kopf reinzutun. Und das ist ja interessant, weil dann, ich glaube, dann die meisten Menschen, die allererste Gedanke, dass man bekommt nach so einem Gebet, das kann vielleicht sein, ja, ich soll nach Litauen reisen. Nee, ich soll absolut nicht nach Litauen reisen oder was. Was nun das Problem ist, also ab und zu mal dann ist es vielleicht die allererste Gedanke. Aber das Lustige ist, mit dieser Form von Intuition, dass man spürt es ja nicht, als ob es ist ein Engel, die hat eine Idee in meinen Kopf reingetan. Man spürt es eigentlich, dass es kommt wirklich vom Innen. Man spürt es, als ob das ist meine eigene Idee, das ist meine eigene Gedanke. Aber vielleicht kann man im langen Lauf auch dahinter kommen, dass man hat eine Hilfe bekommen. Aber ich meine, das ist ja auch Intuition. Ich würde eine andere Aspekte von Intuition besprechen. Das ist, dass man kann ein Ding nicht schätzen, wenn man den entgegengesetzten Ding nicht erlebt hat. Also das ist ja auch, wie sollte man wissen, ich bin glücklich? Das kann man nur wissen, wenn man einmal unglücklich war. Und wenn man richtig, richtig einmal unglücklich war, dann kann man wirklich sehr, sehr glücklich werden. Wenn man niemals das Unglück erlebt hat, dann weiß man überhaupt nicht, dass man glücklich ist. Das ist man eigentlich blind, man kann das nicht erleben. Also so denke ich immer auch jedes Frühjahr, na Mann, wie schön, nun gibt es wieder grüne Blätter auf den Bäumen. Das ist eine Riesenfreude. Weshalb? Weil sie sind weg im Winter. Also das heißt, also dann soll man sich nicht darüber ärgern. Dann denke ich nicht am Winter. Ja, das ist doch schön hier mit dem Winter. Und das ist den Hintergrund für, dass ich im Sommer und Frühjahr das genießen kann. Und dann kann man also auch alle sämtliche Kontrasten, wenn man die richtige Rolle sehen, wie sie spielen, dann kann man auch besser sehen, dass alles ist sehr gut. Und die Intuition trägt das Gottesbewusstsein. Die Intuition trägt das Ewigkeitsbewusstsein. Das heißt also, ich kann mir überhaupt nicht an Gott bewusst werden ohne Intuition. Ich kann nicht wissen, was ist Ewigkeit ohne Intuition. Aber um Existenz mit Gott zu schätzen, also um das, um die göttliche Welt zu genießen, dann muss man also auch einen Gegensatz dazu erleben. Das ist also absolut notwendig. Und dann, das heißt also, in dieser ewigen Entwicklung muss es auch eine Passage geben, ohne Intuition, wo man die Intuition verliert sozusagen. Das heißt, es muss eine Entwicklungsstufe geben, wo man Ewigkeitsbewusstsein verliert, wo man Gottesbewusstsein verliert. Und das ist gerade hier in der physischen Welt als Materialisten und Atheisten. Dann hat man ja sehr viel Intelligenz. Man glaubt an die Materie. Man glaubt, ich bin identisch mit meinem physischen Körper. Und wenn der Körper stirbt, dann ist alles aus, dann bin ich tot. Und deshalb gibt es ja Todesangst. Und Martinus sagt, das ist die größte Illusion der Welt, das ist der Tod. Und es ist ja viele Litern von Tränen geweint über den Tod. Und dann ist es also eine Illusion. Vielleicht ist das das größte Unglück, wenn man wirklich einen Menschen sehr, sehr liebt und diesen Mensch stirbt so frühzeitig. Also oft ist es ja, wenn der Ehegatte zu früh stirbt oder wenn ein beliebtes Kind stirbt, dann wird man ja so, so traurig. Das ist eine Konsequenz der Materialismus. Martinus sagt, es gibt Gesetze im Leben, es gibt Wahrheiten und dann kann man ein Lebensanschauen haben, wie man will. Man kann an diesen und diesen Religionen oder man kann das glauben. Martinus sagt, das spielt ja sozusagen keine Rolle. Alle Menschen hat die Recht, ihre Meinung zu haben. Aber wenn der Lebensauffassung ist falsch, dann geht es schief hier im Leben. Dann kommt es zu Kollisionen. Vielleicht gibt es einen Ofen, der ist sehr, sehr heiß. Und die anderen sagen, ja, wir meinen, dass der Ofen ist sehr heiß. Nee, sage ich, das ist kalt. Wir können ja unsere Meinung haben. Aber dann gehe ich ja dahin und lege meine Hand darauf, weil ich glaube, es ist kalt. Aber es war warm. Das heißt, dann werde ich verbrannt. Das war eine Katastrophe. Das heißt, man gerät in Katastrophen, wenn man ein falsches Lebensanschauung hat. Und das heißt, die Materialisten glauben, sie sind am klügsten. Und sie hat die Recht, sich sehr klug zu fühlen. Und sie glauben, das ist alles ist richtig, was sie sagen. Aber das stimmt nicht mit der Wirklichkeit. Und weil es nicht mit der Wirklichkeit stimmt, dann werden die Materialisten sehr unglücklich. Die werden so unglücklich, wenn Familienmitglieder sterben. Und selbst haben sie eine Riesenangst vor dem Tod. Und ab und zu mal, dann können sie ja im Hospiz mit Cancer und sowas jahrelang leben, weil sie hat so eine Riesenangst vor dem Sterben, dass sie kann kaum sterben. Ihr habt vielleicht auch von Elisabeth Kübler-Ross gehört. Und sie hat ja sehr viel mit Sterbenden gearbeitet. Und sie hat auch gezeigt, Leute, die sehr viel Angst vor dem Tod hat, oder es gibt vielleicht Familienmitglieder, die können die Familienmitglieder nicht verzeihen. Sie haben Konflikten und dann können sie nicht sterben. Und das, die haben sehr viel Leid am Ende des Lebens, weil sie können nicht sterben. Sie wagen nicht zu sterben. Und das wird ja als auch eine kleine Hölle. Das ist das Resultat vom Materialismus. Und das heißt, am Ende, man kann nicht in aller Ewigkeit auf so einer falschen Lebensauffassung leben. Aber es ist sehr gut, weil es ist notwendig, einen Kontrast zu der Ewigkeit zu erleben. Und das ist gerade hier. Ich glaube, ich bin identisch mit diesem physischen Körper. Ich lebe nur einmal, hier und jetzt. Und das ist, wir haben Angst, das Leben zu verlieren. Und wegen diesen Angst vor dem Verlieren, zum Verlieren des Lebens, dann kann man später das ewige Leben sehr schätzen. Und das meint Martinus, wenn man einmal diese kosmische Erleuchtungsblitze bekommt, dann ist es typisch, dass man die Unsterblichkeit erlebt. Und das ist so selig machen, das ist so erhaben. Und es gibt Leute, die haben also so ein kosmisches, also so ein Lichterlebnis, ein Feuererlebnis gehabt. Und dazu kommt auch, also sie haben mit eigenen Sinnen erlebt, ich bin ewig, ich bin unsterblich. Es gibt auch andere Berichte von diesen Nahe-Toderlebnissen. Und das hat ja auch, also sie war klinisch Tote. Und dann sind sie erweckt worden. Und dann haben sie erklärt, was sie erleben hat. Und normalerweise schweben sie da ein bisschen im Raum und hat die Operation gesehen. Und sie haben selbst erlebt, ich habe eine Existenz außer der Körper. Und sie haben auch erlebt, also das Leben ist ewig. Und viele von diesen Menschen, die so außer Nahe-Toderlebnissen, das hat ihr Leben total verändert. Einige sind religiöse geworden oder geisteswissenschaftlich Interessierte und sie haben überhaupt keine Todesangst mehr. Sie können sich ja fast auf den Tod freuen, weil sie haben schon erlebt, dass sie werden von Schutzengeln empfangen und es gibt so ein Paradies. Und das hat wirklich ihr Leben sehr, sehr viel erlebt. Das ist ja nicht das Normale, dass wir so nahe Toderlebnissen bekommen soll. Aber es ist sehr in der Nähe von dieser kosmischen Erleuchtungsblitze, wo man also erleben kann, ich bin unsterblich. Und das ist so erhaben, dass man wird so selig, weil früher hat man Todesangst gehabt. Also das heißt, dass dieser Kontrast ist notwendig. Und dann ist das also auch, also die, das ist ja das Höchste, was man erleben kann, zusammen mit Gott zu sein, sozusagen. Aber um das zu schätzen, muss man auch Gottes Bewusstsein verlieren. Und das kann man auch als Atheist und Materialist machen. So, das ist also wirklich gut. Und Martinus hat auch eine Kleinigkeit, er sagt, es ist ja gut, dass wir eine Individualität haben. Das habe ich erlebt und das hast du erlebt. Aber als Materialist hier im Tierreich, dann wird man so egoistisch und auf sich selbst eingestellt. Aber das ist gut, weil auch ein Ding, das man erleben kann mit den kosmischen Erleuchtungsblitzen, dass ich bin eins mit den anderen, wir sind eins, ich bin eins mit allen Menschen, mit allen Tieren, mit dem ganzen Weltall, das ist auch so ein erhabenes Erlebnis, ich bin eins mit allen, wir sind alle vom selben Fleisch und Blut, es gibt nicht gute und böse Menschen und Teufel und Engel, also es gibt nur das ewige und endliche lebende Weltall und das ist Gott. Und das ist so erhaben, eins mit Gott zu sein, eins mit aller. Aber wie kann man das einschätzen, wenn man nicht das Gottesbewusstsein verlieren kann? Und deshalb ist es also so gut, Materialist zu werden, weil da verliert man also Gottesbewusstsein und Ewigkeitsbewusstsein. Aber das sich eins fühlen mit Gott ist auch eine Bedrohung, weil wenn das so weitergeht, wird man zuletzt die Individualitätsgefühl verlieren. Aber das geht ja nicht, dass man schmilzt raus und wird alles. Also man muss doch seine Individualität bewahren. Und da spricht Martinus ja von Kreisläufen im Leben, in Spiralkreisläufen. Man muss von der geistigen Welt wieder in der physischen Welt reingehen, um das Ich-Erlebnis wieder zu erneuern. Und also auch um Ewigkeitsbewusstsein und Gottesbewusstsein zu verlieren. Intuition ist sehr mit Gefühl und Intelligenz verbunden. Also viele Leute möchten vielleicht gerne diese Intuition entwickeln. Aber wir sind hier am Ende des Tierreiches, um die Humanität zu entwickeln. Und das ist auch sehr wichtig für Martinus zu erklären, der Sinn der Finsternis. Zuerst habe ich ja wirklich versucht, das zu erklären mit dem Kontrastprinzip. Aber so ganz kürzlich gesehen kann man sagen, das Wichtigste absolut für die Menschheit ist liebevoller zu werden. Das ist Humanismus zu entwickeln. Das ist das Allerwichtigste. Wie kann man die Gefühle entwickeln? Kann man sowas auf der Uni studieren? Kann man Bücher studieren und mehr Gefühl bekommen? Nein, das geht nicht. Man kann nur die Gefühle entwickeln, wenn man die Gefühle anwendet. Also man muss die Gefühle anwenden. Das heißt also, nur durch das Gefühl kann man die Gefühle entwickeln. Und das heißt, man kann eigentlich nur so die humane Kapazität erweitern, wenn man gelitten hat. Jedes Mal, wenn man Probleme und Krankheiten erlebt hat, dann hat man also ein Leid erlebt. Und danach kann man mit den anderen leiden. Das ist Mitleid. Das heißt, die Resultat der Konflikte und Probleme, das ist Mitleid. Wenn man selbst die Schmerzen gefühlt hat, dann kann man später mit anderen fühlen. Das ist Mitgefühl. So das Resultat von Schmerz, Leid, Problemen ist Mitgefühl und Mitleid. Und das ist dasselbe wie Humanität und Liebe. Und das ist ja auch das Göttliche. Und das ist ja eine große Hilfe zu verstehen. Alles ist sehr gut. Es gibt nichts absolut Böses. Es ist nur, dass gewisse Dinge kann man nur durch Erfahrungen erleben. Und ich versuche ja oft, wenn ich so im Fernsehen sehe, dann gibt es Krieg und Katastrophen und Konflikt. Und die meisten Leute, die werden ja sehr deprimiert, weil sie sehen, also während des Balkankrieges oder nun hat man sich ja fast daran gewöhnt, nun sind wieder 23 Leute von einer Bombe. Aber oft wird man ja ganz deprimiert von all diesen Dingen. Und dann hat man also wieder das Gottesbewusstsein verliert. Das ist eigentlich wichtig, Gottes in alles zu sehen. Und das ist ja auch das Thema für den Vortrag morgen. Aber es ist ja wichtig, Gott in alles zu sehen zu können. Auch wenn ich bin in riesige Problemen, dann ist es auch wichtig zu sehen, das ist ein Teil meiner Entwicklung und Gott ist mit mir und ich habe diese Schwierigkeiten, um etwas zu lernen, um mich zu erleben. Und wenn ich dann diese Konflikten und sowas im Fernsehen sieht, so sage ich, das ist doch interessant. So wird den fertigen Mensch von Gott erschaffen. Also das heißt, also man soll nicht nur den Krieg und das Leid angucken, man soll auch das Resultat angucken. Und das Resultat ist Liebe und Humanität. So, dann kann man also sagen, so werden Pazifisten produziert, so werden das Mensch im Gottesbild erschaffen. So, also das Leid ist da und das ist schlimm genug und das kann man nicht wegnehmen, dass es ist Unbehagen. Aber es ist ein Teil von der Schöpfung des Menschen. im Gottes Bild. Und dann sagt Martinus, Weisheit, das ist nicht nur Liebe. Weisheit, das ist also auch Intelligenz. Man kann sehr, sehr liebevoll sein, aber ohne Intelligenz, dann wird es also zu einer Liebe, die ist also nicht logisch. Das heißt, wenn das Kind fragt, kann ich 1 Kilogramm von Bonbons bekommen? Nein, und dann weint das Kind, naja, ich bin ja so liebevoll, und dann gibt man das Kind 1 Kilogramm Bonbons, und dann wird das Kind, also man ist so liebevoll, man macht alles, kannst du mich nicht 10.000 Euro leihen, ich habe kein Geld, und dann hat man auch das Geld geliehen, und dann wird man ja ausgenutzt, und das ist in Wirklichkeit nicht Liebe. Also man muss also seine Liebe mit Weisheit oder Intelligenz anwenden. Deshalb meint Martinus, es reicht nicht, die Gefühle zu entwickeln. Dann muss man, also die Gefühle muss intellektualisiert werden. Dann hat man auch sehr, sehr viel Intelligenz. Damit kann man Mafia-Bewegungen machen oder man kann Atombomben und Missilen und sowas machen mit Intelligenz. Das heißt, die Intelligenz muss humanisiert werden. Also wir müssen also ein humanisierter Intelligenz erreichen oder ein intellektualisiertes Gefühl erreichen. Und das heißt also, diese Weisheit oder Humanität ist eine Kombination von Gefühl und Intelligenz. Beide ist notwendig. Ich meine auch, das müsste man ja sagen, dass Jesus war sehr weis. Also der hat ja viel Intelligenz gehabt, der war ganz schlau, aber er war also auch total liebevoll. Und das ist also die Menschen hier auf der Erde, die können die Intelligenz entwickeln und das Gefühl. Und wenn Gefühl und Intelligenz ist ausreichend entwickelt und in eine gewisse Harmonie und Balance, dann verspricht Martinus, dann kommt die Intuition automatisch oder von selbst. Dann wird man so automatisch intuitive Erlebnisse bekommen. Aber die Intuition ist ja auch Träger von Gottes Bewusstsein. Und Gottes Bewusstsein, das ist Allliebe. Das heißt, wenn man ist wütend und unzufrieden und neidisch und sowas, dann ist man nicht auf dieselbe Wellenlänge als die göttliche Welt. Man ist eigentlich auf einem falschen Wellenlänge. Und in solchen Augenblicken, dann gibt es keine kosmische Erleuchtungsblitze. Da sagt Martinus, man sollte nicht erwarten, in einen Wutausbruch kosmische Erleuchtungsblitze zu bekommen. Aber wir haben ja auch Momente, es gibt ja Zeiten im Leben, dann geht man in die Natur. Na, die Natur ist doch wunderbar, das ist schön, diese Blumen sind doch, und das Meer und die Wolken, und man wird, ja, man kriegt vielleicht auch so eine erhabene Gefühl, und das Leben ist schön und man freut sich über das Leben. In so einem Augenblick kann man ein intuitives Erlebnis bekommen. Und dann kommt es ganz spontan. Martinus warnt für Meditation, wenn das Ziel der Meditation ist, einen kürzeren Weg zu machen, um kosmisches Bewusstsein zu bekommen. Also wenn das Endziel ist, Einweihung, so schnell wie möglich, auch mit technischen Methoden, dann warnt Martinus für die Meditation, weil das kann dazu führen, dass man geistige Erlebnisse bekommt. Aber die Moral ist nicht mit dabei, die Liebesfähigkeit ist nicht, man kann also eine Technik entwickeln. Und dann kann man also sehr, sehr starke geistige Energien empfangen, so starke, dass es kommt zum Kurzschlüssel. Also das Bewusstsein bringt zusammen und also dass man wird also verrückt und wird in Hospital reingelegt. Das kann eine Konsequenz sein, weil das Ziel war, einen kürzeren Weg zu finden. Aber Martinus garantiert das absolut kürzeste Weg zur Einweihung. Das ist, seine Feinde zu lieben. Und wenn man wirklich Yoga-Übungen oder Meditationsübungen, dann gibt es keine höhere oder kein besseres, für seine Feinde zu beten. Man kann für die Feinde beten oder also es gibt viele Leute, die sagen, nein, ich habe keine Feinde. Aber das ist eine Lüge. Oder dann müsste man ja definieren, was ist eine Feinde? Wenn man irritiert auf einen anderen Mensch werden kann, dann hat man einen Feind. Also so im Prinzip, dann ist, wenn man irritiert mit einem anderen Mensch, dann ist diesen Mensch mein Feind. Und dann ist also die höchste moralische Übung, das ist für so einen Mensch, man kann also positive Gedanken zu so einem Mensch schicken. Und Martinus sagt, das kann man also mit kosmischem Bewusstsein beobachten, dass es geht eine Energiewelle vom Mensch, das betet, das geht ins Aura von diesem Mensch, wovon man von ihm betet. So ab und zu mal ist es auch schön, so mehr handfest zu wissen, dass es hat also wirklich eine Wirkung, eine Konsequenz, weil man kann vielleicht die Wirkung auf den Feind nicht sofort sehen, aber es hat immer eine Einwirkung, wenn man seine Feinden vergibt, wenn man für seine Feinden betet. Das ist absolut. Das heißt also, wenn man mehr human und liebevoll wird, dann kommt es also spontan. Das Allerbeste, das ist, dass man die höchsten Erlebnisse bekommt, ganz spontan. Also man soll nicht die Einweihung und die höchsten Erlebnisse erzielen. Das kommt vom Selbst, wenn man reif dafür ist. Und wenn es kommt, wenn man reif ist, dann ist es nur ein Segen. Aber wenn es viel zu früh kommt, dann kann es so riesige Probleme geben und dann wird es also auch, man kann also auch ganz verrückt werden. So, das heißt also, dann muss man also wirklich versuchen, diese humane Seite zu entwickeln. Und in diese Seligpreisungen in der Bibel, da hat Martinus oft erwähnt, dass mit die reinen Herzen sollen Gott sehen. Und was ist damit gemeint? Also wenn man rein im Herz ist, dann soll man Gott sehen oder Gottes Reich erleben. Was bedeutet das? Ja, also reinen Herzen, also wenn man rein im Herz ist, dann bedeutet das eigentlich, man hat keine Feinden. Man kann sehen, ja, der ist ja vielleicht nicht so entwickelt oder primitiv. Man kann auch sehen, der ist nur 3 Jahre, der ist 10 Jahre, 20 Jahre. Das gibt verschiedene Stufen in der Entwicklung. Aber man braucht sich nicht, das ist nicht notwendig, wütend zu werden mit den anderen. Man kann ja ganz neutral konstatieren. Es gibt verschiedene Altern und die haben dies. Man hat keine Feinden, man freut sich über das Leben. Man freut sich über das Lebenserleben. Man ist dankbar für alle gute und positive Dinge, die man erleben kann. Und man ist auch dankbar für das Leid und die Probleme, weil man versteht, das ist Gottes Hand im Finsternis. Das ist meine Erziehung und meine Entwicklung. Und Gott ist mit im Allen. Und wenn man also dann ganz zufrieden ist und kann seine Feinden verzeihen, dann ist man rein im Herzen. Und dann kommt die Intuition automatisch. Und dann wird man Gott sehen. Und was ist das? Das ist also kosmische Erleuchtungsblitz zu bekommen. Was ist die höchste Erlebnis im Leben? Ja, für einen Materialist ist es vielleicht die Sexualität. Aber das ist auch ein instinktives Gotteserlebnis. Weil diese Wohllust und Wohlbehagen in Sexualität, das ist Gottes Geist im Fleisch und Blut. Das ist das Höchste für das Materialist. Aber was ist die höchste Erlebnis überhaupt? Das ist doch Gottes Bewusstsein zu erleben. Das ist eins mit Gottes Bewusstsein zu werden. Und das kann also so ganz spontan vorkommen, wenn also man rein vom Herzen ist. Und nun habe ich so gesagt, in einem kosmischen Erleuchtungsblitz, dann kann man erleben, ich bin unsterblich, alles ist sehr gut. Aber was man eigentlich erlebt, das ist ja Gottes Bewusstsein. Man erlebt, dass alles ist Liebe. Man kann zum Beispiel erleben, was ich früher als Böses angesehen hat, das ist Liebe in Verkleidung. Man kann sehen, also alles, was sonst war, Finsternis und Böse und sowas, dann sieht man, dass das war nur in Verkleidung. Das war notwendig, um mich von einem egoistischen Tier in einem richtigen Mensch zu verwandeln. Und das ist ja also das Allerhöchste zu erleben. Und das ist also auch das vorläufige Endziel unserer Entwicklung. Das ist Intuition bekommen, kosmische Erleuchtungsblitze bekommen. Und wenn man dann ein kosmisches Bewusstsein bekommen hat, dann ist man also eins mit Gott geworden. Und dann kann man also wirklich mit eigenen Sinnen sehen und erleben, alles ist sehr gut. Vielen Dank.